The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 27. März. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Das ist eine Textzeile aus einem Arbeiterlied von 1863 und selten war es hierzulande so aktuell wie heute. Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG sorgen dafür, dass heute gar nichts mehr geht. Kein Fernverkehr, kaum ÖPNV und an den meisten Flughäfen wird heute auch nichts gehen. Die Bürger dieses Landes zum Stillstand verdonnert.
Da muss ich auf jeden Fall irgendwie gucken, ob ich mit dem Fahrrad zur Stadt fahre oder halt laufe, ne?
Wir bleiben zu Hause vielleicht, ne? Was sollen wir machen? Anders geht's nicht.
Ich habe meine Termine abgesagt.
Steigende Preise und Inflation lassen die Gewerkschafter mit den Muskeln spielen. Ihre Forderungen?
Dass man uns einfach ein bisschen mehr beachtet, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt.
Damit wir mal gerecht bezahlt werden.
Konkret, Verdi fordert 10,5% mehr Lohn, die EVG sogar 12%. Der Warnstreik heute ist nicht nur ein Problem für alle, die zur Arbeit oder zur Schule müssen, sondern auch für die produzierende Wirtschaft. Darauf weist Markus Jäger hin. Er ist Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung vom Verband der Mittelstand. Ich wollte von ihm wissen, warum er diesen Streiktag so kritisiert.
Man kann nur hoffen, dass nicht Megastreiks das Land in ein Chaos senden. Es geht nicht mit Konfrontation, sondern es geht nur mit Kooperation. Wenn Sie heute sagen, es muss sich all diese Frustration, diese Wut und vor allem noch die fehlenden Lösungen auf der Straße austragen, dann kommen wir aus dem Protestieren nicht mehr heraus und wir müssen reinkommen in das Produzieren von Lösungen. Und Produkte, die der Weltmarkt finanziell noch verkraften kann, wo wir wettbewerbsfähig sind, damit wir Wohlstand, Bildung und vor allem jetzt auch die technologische Transformation überhaupt schaffen. Und da ist ein Aspekt ein ganz wichtiger, dass man die weniger Verdienenden nicht vergisst. Ja, man darf aber nicht vergessen, man kann es nicht einfach immer nur umverteilen, wenn es an irgendeiner Stelle nichts mehr gibt. Und letzter Satz, deshalb brauchen wir die Produktivitätssteigerung, wir brauchen vernünftige Energiepreise, dass Unternehmen, aber auch der Staat durchatmen können, dass die Wirtschaft in Schwung kommt und wieder auch Löhne bezahlen kann, die der Produktivität, der Wirtschaftsleistung des Landes angepasst sind.
Das, was Markus Jäger hier fordert, ist allerdings nicht sofort umzusetzen und die arbeitende Bevölkerung braucht jetzt höhere Löhne, damit der Supermarktbesuch nicht zum Albtraum wird. Deshalb sieht Verdi jetzt auch Handlungsbedarf. Was Verdi-Chef Frank Wernicke aber zu diesen harten Streikmaßnahmen gebracht hat und wie kampfeslustig die Gewerkschafter sind, das hat er meinem Kollegen Rasmus Buchsteiner im Interview verraten.
Einen schönen guten Morgen, Frank Wernicke.
Einen schönen guten Morgen aus Potsdam.
Ja, Sie legen heute Deutschland lahm. So etwas hat es 3 Jahrzehnte nicht gegeben in dieser Form, in dieser großen Form. Was ist eigentlich schiefgelaufen bei Ihnen am Verhandlungstisch, dass das jetzt unbedingt sein muss?
Naja, am Verhandlungstisch hat sich bei dem Bund und den Kommunen leider wenig bewegt und parallel führen wir auch Tarifverhandlungen für verschiedene Luftverkehrsbereiche. Da hat sich gar nichts bewegt, weil zum Beispiel für die Luftsicherheitskräfte es noch nicht einmal ein erstes Angebot gibt, obwohl wir schon seit Monaten dort verhandeln. Die größte Gruppe, die heute zum Arbeitskampf aufgerufen ist, sind Kolleginnen und Kollegen, die vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in den verschiedenen Verkehrsbereichen betroffen sind. Und das ist eine Gruppe von Beschäftigten, in der wirklich schlecht verdient wird, wo Arbeiten am Limit den Alltag ausmacht und wo wirklich mit Nachdruck jetzt gefordert wird, dass sich in dieser Tarifrunde was bewegen muss, insbesondere hinsichtlich eines Mindestbetrages, und den verweigern die Arbeitgeber derzeit konsequent.
Sie schließen sich an diesem Tag ja auch noch zusammen mit der EVG, der Eisenbahngewerkschaft, so Stichwort Deutsche Bahn. So ein Streik, der quasi alle Bereiche der Gesellschaft erfasst, des Arbeitslebens, ist das noch verhältnismäßig und vor allem ist das noch ein Warnstreik?
Das ist ja nicht das erste Mal der Fall. Sie haben darauf hingewiesen, vor 30 Jahren hat es eine vergleichbare Konstellation gegeben. Es ist so, dass beide Tarifbereiche derzeit parallel verhandeln. Solche zeitliche Parallelität kommt ja nicht so häufig vor. Jetzt ist sie da. Wir haben eine vergleichbare Ausgangssituation, ob bei der Bahn, ob an den Flughäfen, ob im Nahverkehr. Unterdurchschnittlich schlechtes Bezahlungsniveau. Viele unbesetzte Stellen. Die Stellen können nicht besetzt werden, weil die Bezahlung zu schlecht ist. Unattraktive Arbeitsbedingungen, da kommt alles zusammen. Und in beiden Bereichen, sowohl öffentlicher Dienst wie auch bei der Bahn, gab es 2020 Tarifabschlüsse, die in keinster Weise dazu geeignet waren, die Preissteigerung, die danach gekommen ist, auszugleichen. Deshalb diese Gemeinsamkeit am heutigen Tag.
Der volkswirtschaftliche Schaden, der entsteht in diesem Moment, der spielt in Ihren Erwägungen gar keine Rolle oder täusche ich mich da?
Wir machen einen eintägigen Warnstreik, der hat Wirkung, keine Frage. Ein wirkungsloser Arbeitskampf macht wenig Sinn. Das sind Operettenstreiks und Operettenstreiks passen wirklich nicht in diese Zeit. Es ist ja so, wir beginnen ja heute nicht nur einen Arbeitskampf, der hat seit Mitternacht begonnen, sondern sind ja auch am Beginn der Verhandlungsrunde. Und jetzt kommt es drauf an. Wir haben jetzt 3 Tage Zeit hier in Potsdam, um zu einem Ergebnis zu kommen, was für die Beschäftigten akzeptabel ist. Das braucht dafür einen ausreichend hohen Mindestbetrag. In den nächsten Stunden wird sich weisen, ob insbesondere die Kommunen endlich einen Sprung machen, aus ihrem kleinen Karo sich herausbewegen und Richtung Abschluss orientieren. Ich bin da selbst sehr gespannt.
Ihre Prognose, werden wir in 3 Tagen einen Abschluss haben? Wovon hängt das ab?
Nochmal ganz ernsthaft, das hängt davon ab, ob das wichtigste Ziel, die wichtigste Forderung, das, was die Menschen derzeit auf die Straße bringt, dass es einen sozial ausbalancierten Abschluss gibt, der diejenigen, die nicht so hohe Einkommen haben, die besonders betroffen sind von der hohen Inflation, besonders berücksichtigt, über einen Mindestbetrag, nur sozial balancierter Tarifabschluss, das muss her. Ansonsten wird es sehr schwer mit einem Ergebnis.
Frank Wernicke, herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ich habe zu danken. Alles Gute.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Einst boomte die Solarindustrie in Deutschland, bis China die Führerschaft übernahm. Günther Erfurt ist der CEO von einem der größten Solarbauer hier in Deutschland, der Meyer Burger Technology AG. Er erklärt im Interview, was die Industrie heute anders macht.
Was wir jetzt anders machen, ist, dass wir diese Technologie nicht mehr verkaufen nach außen. Wir produzieren sie weiter, wir entwickeln sie weiter, aber wir verwenden sie nur noch für uns selbst.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York gibt ein Update der Bankenkrise in den USA. Der Libanon definiert das System Urzeit für sich nochmal neu und Hollywoods coolster Filmregisseur feiert seinen 60. Geburtstag. Gestern war es mal wieder soweit. Die Berlinerinnen und Berliner konnten den Weg zur Wahlurne antreten, wie hier im ZDF berichtet.
Soll Berlin schon im Jahr 2030 klimaneutral werden? Darüber können heute rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte abstimmen in einem Volksentscheid.
Aber selbst im vielerorts links-grünen Berlin hat es am Ende nicht gereicht. Der Volksentscheid ist gescheitert, es wurden nicht genügend Ja-Stimmen abgegeben. Aber der Klimaschutz wird am Ende ohnehin vor allem durch Innovationen weitergebracht, vor allem auch hier in Deutschland. Günther Erfurt ist der CEO der Meyer Burger Technology AG. Das ist ein Konzern aus der Schweiz, der hier in Deutschland Solartechnik herstellt und einer der größten Player ist. Im Interview mit Gabor Steingart erzählt Günther Erfurt, wie er die Zukunft seiner Branche sieht und was man aus vergangenen Fehlern gelernt hat. Los geht's!
Sie sind der letzte Hersteller von Solarzellen hier in Deutschland, der letzte Mohikaner gewissermaßen. Wie macht man das?
Wir sind nicht der letzte Mohikaner, sondern wir sind wieder das erste Unternehmen, das anfängt, in Massenfertigung Solarzellen in Deutschland zu produzieren.
Warum ist diese Solarzellenproduktion überhaupt ausgestorben? SolarWorld, Sie haben Teile davon ja übernommen sogar, war ein großer Traum und wir alle haben daran geglaubt eigentlich, dass das ganz groß hier wird. Und dann wurde es groß, aber in China.
Genau. Es sind eigentlich 2 Hauptgründe, die dazu geführt haben. Zum einen hat China die Industriepolitik hochgefahren, weil man erkannt hat, wie wichtig das Ganze wird, während in Deutschland das Ganze sehr rückläufig war. Und zum anderen ist auch ein großer Technologieausverkauf über den europäischen, insbesondere den deutschen Maschinenbau nach China einer der Gründe, weswegen das Ganze nach China abgewandert ist.
Und Industriepolitik heißt, es gab Subventionen. Das, was jetzt die Amerikaner machen, haben die Chinesen schon vorher erkannt.
Das ist richtig. Das war 2010. Da gab es einen großen Plan. Da heißt Made in China 2025. Da waren die Cleantech-Technologien schon mit drin, inklusive Solar. Und man hat Milliarden in diese Industrie reingegossen, um sie nach China zu ziehen.
Und jetzt also wieder Deutschland. Sie sagen, Sie sind der Erste sozusagen beim Wiederaufbau, bei der Wiederaufforstung unserer Solarindustrie. Was macht Sie so optimistisch? Was hat sich verändert, dass Sie sich das zutrauen?
Fangen wir mal mit dem Markt an. Der Markt ist sensationell, da funktioniert es ja gut. Da wächst mit zweistelligen Wachstumszahlen jedes Jahr in der ganzen Welt, aber natürlich auch in Deutschland und in Europa. Was uns zuversichtlich macht, ist grundsätzlich auch die Erkenntnis, wie wichtig die Cleantech-Industrie in Europa ist und wie wichtig es auch ist, dass wir uns wieder mindestens ein Stück weit mit einer kritischen Menge, die wir hier produzieren, unabhängig machen. Und ein dritter Grund auch, würde ich nennen, die Logistik. Wenn man sich anguckt, im letzten Jahr sind 41 Gigawatt in ganz Europa installiert worden. Das sind 220.000 Solarmodule jeden Tag. Wenn diese Zahl sich vielleicht mal verdreifacht, vervierfacht, werden wir das mit Importen alleine und der Logistik gar nicht mehr hinkriegen und müssen hierzulande fertigen.
Zumal China auch ja Abschottungstendenzen zeigt. Es ist ja nicht so, dass wir es da mit einem, ich sag mal, westlichen Partner zu tun haben, sondern mit einer Großmacht, die sich dieser Macht zunehmend auch bewusst ist, auch in ihrem Bereich, auch in der Solar- und Photovoltaikproduktion.
Ja, und da gibt es schon ein erstes Beispiel, was auch ein Weckruf war in die westliche Welt, zum Ende des letzten Jahres bekannt gegeben. Im Januar dann im Westen publik geworden über einen Bloomberg-Artikel hat China bekannt gegeben, dass Teile der Produktionstechnologie im Bereich von Polysilizium und Waferherstellung zukünftig nicht mehr exportiert werden dürfen. Was darauf abzielt, dass man eben den Wiederaufbau einer Industrie anderswo auf der Welt vermeiden will.
Also das, was wir früher geleistet haben, die Technologiehilfe für die Chinesen, das will man jetzt auf gar keinen Fall dem Rest der Welt angedeihen lassen. China möchte sozusagen die Technologie für sich behalten.
Das ist zumindest die Absicht, die man dahinter erkennen kann. Also zuerst ist diese Technologie von Europa nach China verkauft worden, in Form wirklich von Equipmentverkäufen. Und jetzt rückt man sie nicht wieder raus.
Und Sie haben nochmal trotzdem ja überlebt. Sie machen jetzt 700.000 Solarzellen, habe ich mir gemerkt, pro Tag. Wie konnten Sie überleben und SolarWorld und die anderen, die so die Backen so geblasen hatten, nicht? Was hat Sie unterschieden von denen?
Wir haben bis vor 3 Jahren diese Unternehmen, auch eine SolarWorld und andere deutsche Hersteller, ausgestattet mit Solarzellen und Solarmodultechnologie, solange bis sie dann insolvent waren, aber gleichzeitig auch alle chinesischen Unternehmen. Das heißt, die Produkte, die hergestellt wurden einst in Deutschland beziehungsweise eben in Asien, die waren de facto identisch. Denn sie basieren immer zu einem sehr, sehr großen Anteil darauf, was eine Maschine überhaupt leisten kann in der Fertigung, welche Produktionstechnologie man also nutzt. Und da gibt es nicht 100 verschiedene Anbieter, sondern da gab es sehr, sehr wenige, vor allem Europäer. Was wir jetzt anders machen, ist, dass wir diese Technologie nicht mehr verkaufen nach außen. Wir produzieren sie weiter, wir entwickeln sie weiter, aber wir verwenden sie nur noch für uns selbst. Eben made in Germany beziehungsweise zukünftig auch made in USA.
Aber der Punkt damals war ja, dass die Preise so in den Keller gesaust sind für die Solarmodule und für die ganze Fertigungstechnologie eigentlich, sodass man auf dem Hochlohnstandort Deutschland das nicht mehr produzieren konnte. Auch da ging es Ihnen nicht gut in dieser Zeit.
Also das Thema Hochlohn und Fertigung von Photovoltaikkomponenten hierzulande, da muss ich mit einem falschen Narrativ unbedingt aufhören. Also die direkten Personalkosten in einem Solarmodul, die sind kleiner als 10%. Da gibt es ganz andere Produkte, die deutlich mehr Personal brauchen. Man kann das hochautomatisieren. Personal ist de facto wirklich kein Problem.
Aber warum haben wir dann diese ganze Industrie verloren?
Also ein Grund ist ganz klar die Industriepolitik. Wenn ein Land hunderte Milliarden an Subventionen in so eine Industrie reingießt mit dem schon erklärten Ziel und andere Regionen der Erde lassen in der Industrie komplett fallen, dann ist das unglücklich. Und zum anderen ist einfach die technologische Differenzierung nicht mehr möglich gewesen, denn in jedem Werk dieser Erde stand de facto Produktionstechnologie, vor allem made in Germany. Und wir müssen es wieder schaffen, auf Basis der wirklich sehr, sehr guten Forschung und Entwicklung, die in Deutschland immer noch läuft. Deutschland ist nach wie vor Photovoltaik-Technologieführer. über Institute wie Fraunhofer und Helmholtz, die die Weltrekorde in Solarzellenwirkungsgraden bis heute halten, dass man diese Ergebnisse in der Forschung auch wieder hierzulande nutzt für eine Wertschöpfung. Ganz wichtig auch im Zuge der Reduzierung der Herstellkosten, die ja wirklich dramatisch war. Also 90% Kosten sind da rausgegangen. 80% davon stammen aus Technologie, das heißt Made in Germany, über bessere Performance, über bessere Produkte, die letztlich die Kosten auch senken konnten. Und nur 20%, auch ein großer Anteil, kommt aus der Skalierung. Das heißt, wir haben mit der Technologieführerschaft in Deutschland und in Europa wirklich ein wahres Pfund in der Hand. Und jetzt gilt es, das auch hier wieder in Wertschöpfung zu bringen.
Sie sind eine relativ kleine Firma ja, mit 40 Millionen Umsatz ungefähr. Im vergangenen Jahr waren schon mal bei einer Milliarde. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Ist das jetzt ein Geschäft, wo Sie sagen, wir werden diese Milliarde, vielleicht auch zwei, wieder erreichen?
Davon gehe ich aus. Das ist jetzt eine reine Funktion des Wachstums und wir sind haben großen Appetit, unsere Kapazitäten weiter auszubauen. Wir haben im Solar Valley nördlich von Leipzig, dort wo die weltweite Photovoltaikindustrie einst begann, uns große Immobilien gesichert. Wir können dort auf zweistellige Gigawatt-Kapazitäten anwachsen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Die Batterie ist nach wie vor, sagen viele Experten, die Schwachstelle dieser erneuerbaren Energien, weil man die Energie aus der Sonne, aus dem Wind nicht so speichern kann, vom Norden in den Süden oder eben vom Sommer in den Winter transportieren kann. Inwiefern hängen Sie davon ab, dass es Durchbrüche in einem Technologiefeld gibt, das nicht Ihres ist?
Da muss man ein Stück weit die Segmente unterscheiden, in die man heute Solartechnik verkauft bzw. sie installiert. In Deutschland wären Größenordnung 90% aller Solaranlagen für Privatleute, also Einfamilienhäuser, auch Mehrfamilienhäuser, werden mit Batterietechnik schon verbaut, denn eine Lithium-Ionen-Batterie ist Stand der Technik, sie ist bezahlbar. Wenn man heute mit Made-in-Germany-Komponenten in eine Anlage aufbaut, hat man für die nächsten 30 Jahre seine Elektroenergie für 15 bis 17 Cent gesichert. Das funktioniert also schon mal. Wo wir sicher noch einige Lücken haben, ist bei großindustriellen Anwendungen. Aber auch dort würde ich mutmaßen, dass wir in 10 bis 15 Jahren zurückblicken werden auf die Energiewende und staunen, wie einfach das war. Denn die Technologiereife auch bei den noch fehlenden Technologien, Großbatterien und auch die Power-to-X-Themen, also wie man aus Elektroenergie Kraftstoffe zum Beispiel produziert, das steckt nicht mehr in den Kinderschuhen. Da gibt es wirklich schon industrielle Lösungen und ich erwarte ganz klar, dass in den nächsten 10 Jahren da große Durchbrüche gelingen werden.
Aber ein bisschen Subventionen, höre ich zwischen den Zeilen, könnten Sie auch gut gebrauchen.
Was es braucht, ist eine
Art... Hier gilt nichts als die Wahrheit, Herr Erfurth, in diesem Podcast. Insofern sagen Sie uns, was kostet der Spaß, was brauchen Sie vom Staat an Rahmenbedingungen, damit das so wird, wie wir es besprochen haben?
Also um die gesamte europäische, um die Ziele zu erreichen, die die EU-Kommission gesetzt hat, reden wir über ungefähr 11 bis 15 Milliarden Euro. Um die Zahl vielleicht mal in Relation zu setzen, seit dem 24.02.2022 haben die EU-Staaten bis heute Größenordnung 150 Milliarden Euro nach Russland überwiesen für Öl und Gas. Und wir reden über 11 bis 15 Milliarden, um eine Industrie als Investition wieder aufzubauen und nicht um irgendwas zu verbrennen und durch den Schornstein zu jagen.
So, Sie denken, das ist machbar und ich finde, das ist zumindest ein Zeichen für Optimismus, dass sich was tut, dass einer durchgehalten hat und der jetzt sozusagen auf dem Acker, auf dem sonst nicht viel gewachsen ist, wieder Pflanzen hervorbringen kann.
Genau so ist das. Und mit dem Ziel, nicht nur wirklich tolle Produkte zu liefern, tolle Lösungen, sondern ein Stück weit auch europäische Energiesouveränität wieder zu erreichen.
Herr Erfurth, ich bedanke mich für Ihr Engagement und auch für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist trotz aller Beruhigungsversuche durch die Politik immer noch die Verunsicherung groß. Hält das Bankensystem oder gibt es bald noch mehr Geldhäuser in Not? Ein Update hat für uns Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hey, Chelsea.
Wie ist der neueste Stand in Sachen Bankenkrise?
Also zum Ende der Woche hat sich ja der Blick ganz stark auf die Deutsche Bank gerichtet. Da fiel die Aktie ja zwischenzeitlich in Frankfurt um 15%. Das löste dann natürlich wieder entsprechend Panik aus. Und das Schlimme ist, obwohl manche Banken echt gar nicht so schlecht dastehen, also zum Beispiel die Deutsche Bank im Vergleich zu Credit Suisse, was echt nicht zu vergleichen ist. Könnte es sein, dass sich die Bankenkrise jetzt noch weiter zuspitzt? Nicht, weil es den Banken so schlecht geht, sondern weil die Menschen durch ihre Panik ihr ganzes Geld abziehen und die Banken dadurch dann in eine Schieflage bringen. Deshalb ist es momentan echt an den Regierungen, da Ruhe reinzubringen. In den USA werden zum Beispiel weitere Hilfsprogramme diskutiert, um sicherzustellen, dass die Banken genug Liquidität haben. Außerdem heißt es von der Regierung, das Bankensystem sei sicher und stabil. Insgesamt habe ich da auch das Gefühl, dass sich die Lage zumindest in den USA so langsam beruhigt. Auch vorbörslich bei den Futures gab es da heute Gewinne. Mehr Informationen und Hintergründe übrigens zu der ganzen Bankenkrise und vor allem auch, was da bei der Deutschen Bank los war, gibt's in der neuen Folge von meinem Investment Briefing Podcast auf thepioneer.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Also da gern mal reinhören.
Welche Termine werden in dieser Woche sonst noch wichtig für die Anleger?
Also diese Woche bleibt die Bankenkrise wohl weiterhin das Hauptgesprächsthema, das auch die Märkte weiter umtreiben wird. Dazu gibt es am Mittwoch in den USA eine Anhörung vor dem Senat. Da sollen unter anderem der Fed-Vize und der Chef der Einlagensicherungsbehörde aussagen. Außerdem gibt es wieder ein paar spannende Quartalszahlen, unter anderem von Walgreens, Lululemon, Micron und BlackBerry.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass im Libanon keiner so richtig sagen kann, wie viel Uhr gerade ist. Warum nicht? Weil es dort jetzt 2 Uhrzeiten gibt. Der Ministerpräsident Najib Mikati hat beschlossen, die Umstellung auf die Sommerzeit zu verschieben auf Ende April. Laut Regierung gilt also noch die Winterzeit. Als Grund wird gemunkelt, dass Mikati beim muslimischen Teil des Libanons punkten will. So können die Gläubigen während des Ramadans eine Stunde früher das Fasten brechen, als wenn jetzt schon Sommerzeit wäre. Kirchen und viele Medien halten dagegen und haben eigenmächtig auf Sommerzeit umgestellt. Das Ergebnis ist Verwirrung pur. Die Chefin der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut twittert, das Chaos ist in vollem Gange, während wir alle versuchen herauszufinden, wann unsere Termine am Montag sind. Auch am Flughafen werden auf den Tafeln 2 verschiedene Zeiten angezeigt. Im Internet zeigen sich viele Bürgerinnen und Bürger hin und her gerissen zwischen Sarkasmus und Verbittertheit über ihre dysfunktionale Regierung, die so ein Chaos anrichtet. Dabei wollte der milliardenschwere Ministerpräsident Mikati, der schon 3-mal im Amt war, das Land endlich herausführen aus der Krise hin zu Wohlstand und Frieden. Das Gegenteil geschieht. In Libanon gibt es offenbar vieles doppelt, die Uhrzeit und in der Regierung sogar die Moral.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein Mitglied der legendären britischen Comedy-Truppe Monty Python letztlich dafür verantwortlich war, dass aus Quentin Tarantino ein wahnsinnig erfolgreicher Filmregisseur geworden ist.
And now for something completely different.
Quentin Tarantino wollte nämlich eigentlich Schauspieler werden. Seine erste Rolle hatte er mit einer Gruppe Elvis-Imitatoren in der Fernsehserie Golden Girls. $650 Gage gab es dafür, aber es war trotz des tollen Hüftschwungs kein Karrierebooster. Anfang der 90er lernte Quentin Tarantino dann schon mit dem Drehbuch von Reservoir Dogs in der Tasche auf einem Filmfestival Terry Gilliam von Monty Python kennen. Und er gab ihm den Ratschlag, diesen Stoff als Regisseur selber auch zu verfilmen, um seine besondere Vision von Film Wirklichkeit werden zu lassen.
Na gut, rück mal alle was für die Kellnerin raus.
Nein, ich gebe nie was.
Du gibst nie was?
Ich halte nichts davon.
Du hast niemals Trinkgeld gegeben?
Ich gebe nichts, bloß weil die Gesellschaft es vorschreibt. Ich hatte Kaffee bestellt. Während der ganzen Zeit, die wir hier sitzen, hat sie meine Tasse nur 3-mal nachgefüllt. Wenn ich Kaffee bestelle, erwarte ich, dass sie das 6-mal tut. Die sollen lernen, Maschine zu schreiben. Wenn du von mir erwartest, dass ich denen die Miete finanziere, bist du schief gewickelt.
Der Film um eine Gangsterbande, die sich komplett zerstreitet, feierte bei der Kritik schon Achtungserfolge. Der richtig große Wurf gelang Tarantino dann direkt mit seinem 2. Film, Pulp Fiction.
Liest du die Bibel, Brad?
Ja.
Also, da gibt's eine Passage, die ich halb auswendig kann. Die passt irgendwie zu diesem Anlass. Ich glaube, Hesekiel 25, 17. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer.
Mit 8 Millionen Dollar Produktionskosten und einem Einspielergebnis von 215 Millionen Dollar, einem Oscar und der Goldenen Palme von Cannes, hat sich Quentin Tarantino in die oberste Hollywood-Liga katapultiert, in der er bis heute munter mitspielt. Tarantino wird heute 60 Jahre alt und er hält, wie man hört, an seinem Plan fest, nur 10 Filme in seinem Leben drehen zu wollen. 9 hat er bisher schon gemacht, es fehlt also nur noch einer. Gerüchte besagen, sein letztes Werk wird sich um die legendäre Hollywood-Filmkritikerin Pauline Kael drehen. Für die Hauptrolle sind angeblich schon Margot Robbie und Cate Blanchett angefragt. Auch wenn es wirklich sein letzter Film werden sollte, können wir uns jetzt aber auch schon wieder auf den Soundtrack freuen, denn Tarantino-Filme sind nicht nur optisch und vom Storytelling Sonderklasse, sondern auch von der Musikauswahl, die Tarantino übrigens immer persönlich vornimmt. Wie hier Down in Mexico von den Coasters in dem Film Death Proof. Ich wünsche Ihnen jetzt trotz allen Streiks einen entspannten Start in die neue Woche. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.